Herzlich willkommen wieder bei einer super spannenden Folge bei Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Und wir haben heute das spannende Thema der Darmgesundheit besprochen. Und der Darm ist einfach, ja, das Second Brain von uns. Und da müssen wir einfach sagen, da wird oft zu wenig drauf eingegangen. Und ich freue mich heute besonders über diese Folge, die wir gerade abgedreht haben, weil wir gehen halt sehr detailliert darauf, wie der Darm funktioniert, auch wie das Mikrobiom funktioniert und was man einfach tun kann, um dem Ganzen zu helfen. Und haben auch mit ein paar Themen aufgeräumt. Im dietären Bereich möchte ich mal sagen, dass es auch viel um Ausgewogenheit geht und gehen da sehr detailliert drauf ein. Deswegen freue ich mich, diese Folge gerade aufgenommen zu haben, weil sie hilft einfach jedem auch mal, der auch denkt, ja, man muss immer Kohlenhydrate verzichten oder sowas, sondern einfach zu verstehen, der Darm ist viel mehr als das. Der Darm kontrolliert uns und der Darm hat auch einfach ganz viele, ja, Eigenschaften, wenn wir uns schlecht ernähren, dass es uns auch schlecht geht, auch vom Kopf her. Und wie es nicht andersrum ist, ist nicht das Hirn steuert den Darm, sondern der Darm steuert das Gehirn. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Darmgesundheit unseres Darms pflegen. Und darauf gehen wir in der Folge ein. Sehr, sehr spannende und vielfältige Folge. Schauen Sie sich sie an. Und ich freue mich darauf, Sie gleich in der vollen Folge zu sehen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Hier geht es darum, wie Sie nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben heute wieder eine neue fantastische Folge beim Podcast Gesund werden, gesund bleiben mit Dr. Schwarzel, bei Dr. Schwarzel. Und heute haben wir das Thema Darmgesundheit. Ich glaube, der Darm ist eines der relevantesten Organe, was wir immer total unterschätzen, weil wir sagen, okay, Hirn ist wichtig, Herz ist wichtig, der Magen ist noch wichtig und die Füße sind super wichtig. Aber der Darm ist einfach massiv unterschätzt und man sagt nicht umsonst Second Brain und dass der Darm unfassbar viel steuert. Und das Schlimmste ist, glaube ich, wir reden auch so selten über den Darm, weil wir ihn so selten spüren. Ja, weil er selber, glaube ich, keine Schmerzrezeptoren hat. Und dadurch spüren wir so selten. Klar, man hat mal die Verdauungsstörung oder sowas, dann bleibt mal was stecken. Aber dass uns der Darm wirklich ein Feedback gibt, was wir so spüren auch an dieser Stelle, das ist, glaube ich, einer der Gründe, weil wir es nämlich nicht spüren, dass wir da sehr, sehr wenig Reaktion drauf zeigen. Und dabei ist er so wichtig. Und deswegen bin ich so froh, dass du da bist, weil du natürlich mir auch und uns heute sagen kannst, warum Darmgesundheit so essentiell wichtig ist und was das Ganze auf sich hat und was da eigentlich auch alles passiert.
Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Ist wirklich immer cool. Und wir haben ja ein tolles Feedback, dass die Patienten sehr profitieren und dass denen wirklich besser geht. Das ist toll, freut mich natürlich. Deswegen bin ich ja Mediziner geworden. Also ja, Darm, das ist lustig. Das ging ja so ein bisschen los mit dem bekannten Buch da vor 8 bis 10 Jahren. Man hat ja nicht so drüber geredet. Man hat ja mal gesagt, du, wie ist dein Training, wie ist dein Rhythmus, wie ist das, wie sind deine Supplements und so weiter. Aber man sagt ja nicht, wie war deine Verdauung heute oder gestern. Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen ein heikles Thema. Ja, die Damen sowieso immer mit eher Verstopfungsthematik und so. Und dann auch immer, was wir dann immer hören, gerade in frischen neuen Beziehungen, dann wenn man im Urlaub ist, die Mädels können dann eine Woche nicht aufs Klo gehen, weil der Mann oder Freund im Hotelzimmer ist und so. Also ein riesen natürlich krass, Thema. Ja. Ja. Auch durch die Forschung. Wir hatten ja lange schon Gastroskopie, Koloskopie, also dass man Darmspiegelung machen kann, aber einfach diese Mikrobiomdiagnostik, also die Vielzahl der Bakterien, die Möglichkeiten, auch Stuhl zu untersuchen. Wir hatten früher 1-2 Werte, die man im Stuhl messen konnte, oder 5 oder 10. Mittlerweile haben wir 700 bis 1000 Werte, die man über den Stuhl messen kann. Und auch ein wichtiges Tool natürlich, um zu gucken, sind die Leute gesund, ist die Stuhlprobe, dass man eben guckt, Verdauungsrückstände, wie sind die Enzyme, wie ist die Aufspaltung, wie sind die Metaboliten, haben wir irgendwie Fuselalkohole, die wir binden, die dann Brain Fog machen, ja, oder haben wir ein Leaky Gut, das ist ja das neue Modewort. Teilweise die Leute, wenn die von der Fortbildung kommen, ein Wochenende, dann sieht man schon, dass die dann irgendwie der Meinung sind, jeder hat ein Leaky Gut und ja, so. Also da muss man ein bisschen differenzieren natürlich. Das Tolle ist, ich bin auch Meierarzt, FX-Meierarzt, war lange in Kliniken, die sich mit Darm befassen, macht das jetzt schon seit über 20 Jahren. Hab da viel Erfahrung, habe ein sehr, sehr gutes Team und das Tolle ist, dass man dieses Wissen nutzen kann, um den Leuten noch besser zu helfen. Also man kann bei Hauterkrankungen, man kann bei Autoimmunerkrankungen, das spielt sich eigentlich alles im Darm ab. 70% des Immunsystems sitzt im Darm und die Darmbakterien, die sagen uns eigentlich, wie wir drauf sind, wie es uns geht, ob wir gesund sind oder nicht. Und deswegen ist es ein ganz, ganz spannendes Thema heute.
Ja, super spannend. Du hast schon gesagt, Leaky Gut als Keyword. Das wäre auch sozusagen mein erstes einleitendes Thema gewesen. Also ja. Leaky Gut ist sicherlich das populärste, wenn man mit dem Darm spricht, aber wahrscheinlich auch ein wirklich wichtiges Thema. Was ist denn Leaky Gut?
Ja, also Leaky Gut, natürlich aus dem Englischen, also durchlässiger Darm oder löchriger Darm. Das ist dann immer so, dass die Patienten kommen und sagen, ja, der Hausarzt, Heilpraktiker, wie auch immer, hat gesagt, ich habe Leaky Gut, habe ich jetzt Löcher im Darm oder wie ist das? Geht da jetzt das Essen durch oder nicht oder wie auch immer? Also es ist natürlich gemeint auf biochemischer Ebene. Wir haben ja die Trennung quasi der Verdauung und der Sachen, die wir essen, der Nahrung zu dem restlichen Körper. Also der Darm hat ja auch eine Schleimhaut quasi, es ist wie ein Rohr, muss man sich vorstellen, was natürlich vom Mund bis zum Ausgang durchläuft. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel im Dünndarm die Zellen, das ist nur eine Schicht, wir haben da eine Schicht Zellen, also es ist eine einreihige Schicht quasi. Die Haut hat ja mehrere Schichten, ganz, ganz viele Schichten und das ist hochinteressant. Wir haben da die Enterozyten, die ganz, ganz dicht zusammen sind, also die im Idealfall ganz dicht zusammen sind und sogenannte Tight Junctions haben, also ganz dichte Verbindungen, dass da eben kein Austausch stattfinden kann mit den Systemen, die unter der Darmschleimhaut sind, also die mucosa-assoziierten lymphatischen Gewebe, die Blutgefäße, die Nervenzellen, die ganzen Immunzellen, das Interstitium. Und diese Schicht ist im Idealfall dicht. Das wird unter ATP-Verbrauch aufrecht halten. Und wenn die Enterozyten einen ATP-Mangel haben, also wenn die wenig Energie haben, das ist oft bei Leuten, die natürlich müde sind, die kaputt sind, die fertig sind, dann werden diese Verbindungen unter ATP-Verbrauch nicht mehr aufrecht gehalten und das lockert auf und es kommt auch oft zu so immunologischen Entzündungsprozessen unter Histaminausschüttung oder immunologischer Beteiligung, dass man sich vorstellen muss, wie einfach eine mikroskopische Entzündung an der Stelle. Ja. Und da kann es dann passieren, dass Nahrungsbestandteile oder Bestandteile eben im Körper in Austausch treten, also im Darm mit dem Immunsystem. Das macht dann Immunkomplex und das macht diese Mini-Entzündung oder diesen Trigger fürs Immunsystem, worunter dann Autoimmunprozesse, Autoimmunerkrankungen entstehen und eben dieser Rattenschwanz an Sachen. Deswegen gucken wir immer natürlich als allererstes, was macht der Darm? Ist er Leaky Gut oder nicht Leaky Gut? Und wie können wir den Patienten helfen, da rauszukommen?
Was sind die Symptome von Leaky Gut, dass ich das erkennen kann, dass ich vielleicht sowas haben könnte?
Ja, also das Tolle ist, dass man, oder das Schlechte ist, wie du gesagt hast, dass man es eben nicht merkt in den meisten Fällen. Oft sagen die Patienten, ja, ich bin aufgebläht, ich habe Verdauungsstörungen, ich habe manchmal irgendwie Durchfälle und Verstopfung im Wechsel. Das sind diese unspezifischen Merkmale, die aber auch natürlich auf den Reizdarm oder auf ganz viele andere Sachen hindeuten kann. Die Kunst ist dann immer zu erkennen, hat der vielleicht nicht doch einen Morbus Crohn oder eine Colitis oder eine Gastritis oder einfach ein Ungleichgewicht in der Verdauung, hat einen Enzymmangel. Wir haben ja unzählige Verdauungsenzyme, hat er vielleicht die Pankras-Elastase zu wenig oder hat er irgendwie zu viel Säure und so. Das ist eben die Kunst, da zu gucken. Und die Messtechnik ist einfach viel besser geworden. Also man kann ja nicht nur Magen-Darm-Spiegelung machen, Ultraschall, CT, MRT und so weiter, sondern man kann zum Beispiel auch Zonulin, also Zonulin ist ein Stoff, der bei Leaky Gut eben dann vom Darm zum Beispiel ins Blut tritt, kann man messen. Also man kann es in der Stuhlprobe messen. Man hat dann Zonulin als Referenzparameter im Stuhl oder im Blut erhöht und weiß dann recht genau, okay, das geht in Richtung Leaky Gut. Sehr oft sind es einfach Mischbilder. Ja. Wir überlasten den Darm viel zu viel raffinerierte Nahrungsmittel, viel zu viel Zucker, viel zu viel Nahrungsergänzungsmittel, diese ganzen E-Stoffe, natürlich Bakterien, Viren, dann Stress, Cortison, das sind alles Sachen, die den Darm schädigen, den Darm überlasten und dann kann es natürlich zu einem Leaky Gut kommen oder zu anderen Darmerkrankungen. Das ist jetzt für uns eigentlich nicht so wichtig, hat derjenige ein Leaky Gut oder nicht, sondern dass man guckt, was hat er, was ist das Thema bei ihm mit dem Darm und wie kriege ich den wieder gesund. Deswegen der Darm als die Wurzel des Menschen, das zentrale Element für so viele Prozesse.
Und der Leaky Gut ist jetzt wahrscheinlich nicht, ein dramatisches Problem, wenn es 2-3 Tage besteht oder eine Woche, sondern es ist ja auch eine chronische Erkrankung, sondern wenn es über Jahre besteht, hat man die Probleme, oder?
Absolut, genau, ja. Das ist ja immer das Chronische, das Chronifizieren. Mhm. Körper kann sehr, sehr gut gegensteuern, kann sehr gut kompensieren, aber natürlich, wenn der Darm über Jahre geschädigt ist oder belastet im Kindesalter schon anfängt, dann kommen oft die Allergien als Folge noch, dann kommen oft die Autoimmunerkrankungen und so weiter. Und man geht heutzutage sogar so weit, dass man sagt, möglicherweise Autoimmunerkrankungen auch wie MS, eine Nervenerkrankheit, wo quasi der Körper gegen körpereigene Strukturen vorgeht, ja. Hashimoto, aber auch Alzheimer, Demenz geht wahrscheinlich zu einem großen Teil eben auch auf Fehlsteuerungen oder Fehllagen im Darm zurück. Und natürlich auch ein Riesenthema, wenn die Verdauung, das ist ja das Essentielle, wie nehmen wir unsere Nährstoffe aus ja, der klar. Nahrung. Deswegen die Wurzel des Baums ist der Darm. Ne? Also ist ja. wie beim Baum die Wurzel, dann haben wir eine Malabsorption, also Nährstoffmangel. Die Leute haben einfach zu wenig Nährstoffe, was wichtig ist dann für verschiedene regulative Prozesse. Die haben Vitaminmangel, Mineralstoffmangel und diesen ganzen Kladderadatsch an Folgegeschichten, bloß weil der Darm nicht gescheit funktioniert.
Ja, krass. Wie kann ich denn dann den Darm heilen oder wie kann ich die Regeneration dieser Darmschleimhaut, besonders unten im Dünndarm, wie kann ich denn das wieder rückgängig machen,
sag ich mal. Ja, das Problem ist, das ist ja eben die Kunst. Also wir haben da ein sehr, sehr gutes Team an Spezialisten und haben da mittlerweile 25 Jahre Erfahrung in der Therapie ja. und in der Diagnostik. Also wie so immer, man muss dem Patienten zuhören, man muss sich den Bauch mal anschauen, muss gucken, was wurde schon gemacht an Diagnostik. Hat vielleicht der Kollege schon eine Darmspiegelung mal gemacht? Wurden Blutwerte erhoben? Wurde vielleicht schon mal eine Stuhlprobe gemacht? Dann gucken wir ganz genau, sprechen mit dem Patienten, was hat er für Beschwerden, ja, müde, abgeschlagen, depressiv, hat vielleicht ein Hashimoto, hat eine andere Autoimmunerkrankung, Hauterkrankung, Neurodermitis oder wie auch immer, hat er Themen mit der Verdauung, Bauchschmerzen, aufgebläht, verträgt er verschiedene Sachen nicht, Intoleranzen, also die Diagnose basierend auf einer Anamnese, dass man dann sagt, okay, also wir brauchen bei dem jetzt diese 5-6 Blutwerte noch, vielleicht die Stuhlprobe in Bezug auf die Bakterien im Darm. Und dann erschließt sich das Gesamtbild, wo wir dann, und das ist das Tolle, ganz individuell sagen, also bei demjenigen macht es Sinn, die Ernährung umzustellen in dem Bereich. Oder der sollte mal ein therapeutisches Fasten machen, ja. der sollte mal eine Ernährungsumstellung machen, der sollte mal 2-3 Sachen nehmen, Aminosäuren, Glutamin für die Darmschleimhaut oder gezielt Probiotika oder Präbiotika. Und dann kriegt man den Darm wieder in die Balance, ja, den Darm wieder ins Gleichgewicht und dann automatisch regulieren sich ganz viele Krankheiten. Das ist super spannend.
Total spannend. Das Thema Fasten, gerne da auch unseren anderen Podcast, den wir gemeinsam gedreht haben, zum Thema Fasten anhören. Super spannendes Thema und Fasten ist eine Methode ohne jegliche Nebenwirkungen, die man fast immer tun sollte, aber immer mit einem Profi zusammen, um dann wirklich die positiven Effekte zu haben. Du hast gerade Probiotika und Präbiotika angesprochen. Da würde ich einfach gerne wissen, da ist auch sehr, sehr viel passiert in den letzten paar Jahren in dem Bereich. Was ist das? Wie unterscheiden sich Pro- und Präbiotika voneinander? Und kann ich damit meinen Darm wieder gesund bekommen?
Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hat ja das Gefühl, wenn man mit Patienten redet, dann sprudeln die nur so über von Werbebegriffen und so weiter, die man dann immer mal ein bisschen sortieren muss. Mhm. Also ja, ich tue jetzt auch gerade für meinen Darm, ich habe jetzt eine Darmkur gemacht,
genau.
Ja, wie, ja, so und Dinge. Also wird natürlich auch viel aufgrund von Marketing und Werbung Blödsinn vermittelt, was dann oft so ein bisschen 1:1 übernommen wird, ohne es kritisch zu hinterfragen. Also da bitte immer wirklich mit dem Profi nochmal sprechen. Grundsätzlich ist so, wir haben 2.000-3.000 verschiedene Darmbakterien. Die Summe an Darmbakterien übersteigt alle Zellen des Körpers, also um ein Vielfaches. Also das ist eigentlich das neue Superorgan, ja, das Superorgan eben Darm. Und der setzt sich zusammen aus Bakterien, verschiedenen Bakterien, die interagieren, die Stoffe aufspalten, die Stoffe vorbereiten für die Resorption. Das sind die sogenannten Probiotika, also die Darmkeime, das Mikrobiom, quasi die Vielzahl der Bakterien, die dann auch Stoffwechselprodukte machen, biochemische Stoffwechselprodukte. Das nennen wir das Metabolom, also Fuselalkohole, Inol und so weiter, verschiedene Substanzen, verschiedene chemische Subgruppen, die eben wichtig sind und die auch oft sehr wichtige Stoffe produzieren, zum Beispiel Q10, wichtiger Stoff für die Energie, für die Mitochondrien, ein ganz starker, wichtiger Stoff, eben fürs Anti-Aging, auch wird von den Butyratbildnern zum Beispiel gebildet. Und diese Butyratbildner, um Q10 zu produzieren, um eben zu wachsen und zu gedeihen, brauchen Futter. Also das ist quasi das Futter für die Darmbakterien, die sogenannten Präbiotika, die eben dann für die Probiotika, also für die Darmbakterien, das Futter darstellen, dass die eben gut wachsen. Man kann sich so vorstellen wie eine schöne Blumenwiese im Garten. Ja, wenn man eine schöne Blumenwiese hat oder auf der Alm oben, also wirklich eine ursprüngliche, ich rede jetzt nicht hier von Wildwiese, genau, eine Wildblumenwiese, da hat man ein Gleichgewicht aus Sonne, Regen, Feuchtigkeit, Sand, Lehm, also hochkomplexer Begriff und Ökosystem. Und wenn die kippt, dann hat man das Problem, da haben wir zum Beispiel Moos oder wir haben es trocken oder zu nass und so weiter. Und die Kunst ist eben zu gucken, okay, was fehlt dem Garten oder der Blumenwiese? Und da muss man halt hin, mal mit dem Vertikulierer, muss da ein bisschen das Moos rausrupfen oder man muss ein bisschen neu ansehen oder man muss schauen, brauchen wir mehr Licht, brauchen wir mehr Schatten und brauchen wir mehr Sand, müssen wir ein bisschen Sand in den Boden und so. Und das funktioniert nicht so, dass man einfach in den Baumarkt geht und einen Sack Blumensamen kauft und die einfach jeden Tag in Rasen schmeißt. Oder man muss da wissen, was man macht, weil sonst passiert da nicht viel. Ja? Also wir sehen immer viele Patienten, die sagen, ja, und ich nehme jetzt auch Probiotika seit einem Jahr, ja, und hat sich was getan? Nein, dann müsste man mal überlegen, ob es vielleicht die falschen sind oder ob der Ansatz ein anderer sind. Und da kennen wir uns sehr gut aus, dass wir dem Patienten sagen, okay, bei dir ist das das Problem und das ist der Weg hin wieder zu einem gesunden Darm.
Das heißt also, in meinem Darm wohnen einfach Bakterien, die eigentlich nicht zu mir gehören, aber wir bilden eine Symbiose zu zweit, weil sie leben in mir und deswegen sind sie am Start und sie helfen mir aber, die Sachen zu zersetzen, damit ich besser die Nährstoffe aufnehmen kann. Ist das korrekt? Also die verarbeiten genau so bestimmte Sachen, brechen Sachen auf?
Genau so, ja. Und und die Bakterien sagen dir auch, wie es dir geht. Also nicht du sagst dir, wie es dir geht, die Bakterien sagen dir, ob du depressiv bist, ob du schlecht drauf bist und so weiter. Das ist Wahnsinn, ja.
Und jetzt hast du gesagt, wir haben 3000 verschiedene Bakteriensorten.
Verschiedene Sorten.
Ist ja schon mal eine krasse Zahl. Und jetzt gehe ich mal davon aus, je nachdem, wie ich mein Leben lebe und was ich esse, so verändern sich wahrscheinlich auch die Bakterien im Darm. Also hat man alle drin oder gibt es Menschen, denen welche fehlen? Oder könnte ich jetzt noch welche dazu nehmen, damit ich bessere habe? Weil es ist ja so, wo es gute gibt, gibt es auch schlechte. Ja, und ich möchte ja wahrscheinlich die schlechten raushaben und die guten behalten. Aber wie kommt es zustande, dass die erstens drin sind und zweitens, wie mit normaler Ernährung erstmal, wie ernähre ich die beiden?
Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Frage und man hat über die letzten Jahre eben festgestellt, dass es sogenannte Darmphänotypen gibt. Also das muss man sich so vorstellen wie die Blutgruppen. Es gibt ja verschiedene Blutgruppen im Körper, das weiß man ja. Und so gibt es verschiedene Darmbakterientypen, also Phänotyp A, B und so weiter. Und die haben verschiedene Grundmuster quasi an Bakterien. Und man geht sogar so weit, dass man früher ja, also zum Beispiel, du hast es angesprochen, einen schlechten Keim, den Helicobacter pylori, immer mit massiver Antibiotikagabe versucht hat, er zu eradizieren.
Aber damit killst du doch alle, oder?
Bitte?
Damit killst du doch alle Bakterien.
Das ist das Problem. Darm, du machst den Rest auch dann überwiegend kaputt. Ja. Also das ist eine Riesenkatastrophe. Und da hat, also das ist ja immer ein Beweis auch oder immer schön zu sehen, hat auch einfach ein Umdenken stattgefunden. Die Medizin entwickelt sich ja weiter, man lernt dazu und so. Also das war früher immer Standardtherapie. Heutzutage wird geguckt und heutzutage wird nur eradiziert, wenn man sagt, okay, man hat jetzt eine Grad 3 Gastritis oder schon Ulkus, die anderen eradiziert man gar nicht mehr, weil man einfach gelernt hat, man macht so viel kaputt bei den anderen, dass der Nachteil eigentlich den Benefit überwiegt. Und es gibt sogar Leute oder Ansätze, Untersuchungsansätze, die sagen, es gibt gewisse Darmphänotypen, da ist der Helicobacter pylori physiologischerweise dabei. Das ist so, wie wenn wir jetzt einen Abstrich auf der Haut machen würden und sehen, hey, da sind jetzt irgendwie Herpesviren drauf oder irgendeinen Staphylococcus oder irgendwas, dann ist das okay, der gehört dazu. Wann kriegen wir ein Problem, wenn wir 1000 Mal die Hände desinfizieren? Ja? Dann kippt dieses Gleichgewicht, das ist eine Symbiose quasi der Darmbakterien und die kann man wahnsinnig schnell beeinflussen. Also wenn wir bei Patienten die Ernährung umstellen und denen selber fermentiertes Gemüse geben und wirklich modulierend arbeiten, sieht man nach 10 Tagen, 12 Tagen, 14 Tagen schon signifikante Änderungen des Mikrobioms. So schnell geht das.
Krass. Okay, das ist super spannend. Das heißt, ich habe die Symbiose und ich habe da gute und schlechte drin. Und jetzt will ich natürlich überwiegend die guten füttern. Das kann ich über bestimmte Lebensmittel machen, kann ich das aber auch über die Prä- und Probiotika machen?
Genau, genau. Also der Idealfall ist natürlich wie in dem Garten, wenn du sagst, ich möchte erst eine schöne Blumenwiese haben, dass du dir erstmal einen Gärtner holst oder einen Profi, der sagt, ja gut, wir haben jetzt das zu viel, das zu wenig, erstmal Bestandsaufnahme. Ja, okay. Also das natürlich, dann gibt es ja die Möglichkeiten, dadurch, dass wir Bakterien, man hatte früher das Problem, dass die Darmbakterien nur auf diesen Agarplatten quasi angesetzt wurden und dann ausgezählt worden, also mikroskopisch. Da haben wir das Problem, dass wir zwar die Bakterien, die unter Sauerstoff gut wachsen, erfasst haben, aber nicht die, die nicht unter Sauerstoff.
Ja, der Darm ist ja nicht voller Sauerstoff.
Absolut. Oder? Es gibt ja die Aerobia und die Anaerobia. Mittlerweile macht man es über Gensequenzierung. Okay. Also dadurch, dass diese Untersuchungen so günstig geworden sind, hat früher eine Gensequenzierung 8.000 Euro gekostet, jetzt kostet es 200 Euro, kann man wirklich gensequenzieren, cool, die Darmbakterien, und hat da einen viel, viel, viel größeren Einblick. Und es ist ganz, ganz viel passiert auch im Bereich der Neurogastroenterologie. Also wir kennen ja die Magen-Darm-Ärzte, die Gastroenterologen. Ja. Jetzt gibt es die absoluten Freaks, die sich nur damit beschäftigen, welches Hormon im Darm ist gerade hoch oder gerade niedrig, warum ist es niedrig, welcher Stoff, also die Vielzahl der chemischen Substanzen, welche sind da hoch. Und wir haben natürlich nicht nur die Bakterien, sondern wir haben auch die Fuselalkohole, wir haben Gärungen und so weiter.
Was ist ein Fuselalkohol?
Das sind die schlechten Alkohole, okay, die man eigentlich beim guten Whisky oder beim guten Wodka dreifach, vierfach, siebenmal rausfiltert und filtriert und so weiter. Und wir haben viele Patienten, die meinen, sie tun sich was Gutes, die den ganzen Tag nur Rohkost essen und dann aber neigen dazu, Gärung und Fäulnis zu betreiben und die dann immer quasi sich ihren schlechten Alkohol selber produzieren im Darm und dann schon Brainfog haben und alles, weil die natürlich massiv eine Belastung haben von Fuselalkoholen. Ja.
Das ist auch interessant, das habe ich nie gedacht.
Ja, und da ist, wie gesagt, nicht nur die Bakterien, sondern auch die Interaktion der Bakterien, das Zusammenspiel und natürlich diese ganzen Botenstoffe. Das ist hochinteressant, quasi die Metabolitendiagnostik, die wir da recht viel machen, was wir da sehen und wie man da Leuten helfen kann. Das ist sehr spannend.
Ja, abgefahren ist das. Eben jetzt hat man viel gehört über das Thema fermentierte Lebensmittel. Gibt es irgendwas, was man also erstmal positiv sagen kann über fermentierte Lebensmittel oder wo man auch sagen sollte, hey, ein bisschen vorsichtig? Weil viele sagen, hey, damit du einen guten Darm bekommst, solltest du Kimchi essen, Sauerkraut, Tempeh, ja, also fermentierte Lebensmittel.
Absolut, absolut. Das ist so wichtig. Also wir haben ja auch viel Erfahrung mit Longevity. Wir haben jetzt eine große Vortragsreihe gemacht, die Blue Zones der Erde. Warum werden die Leute da besonders alt? Ja, warum werden die da viele über 90 oder über 100 Jahre? Was ist da ein Bestandteil? Und was ist da Ernährung, Mindset und so weiter? Und bei der Fermentation, das ist natürlich toll, weil diese ganzen Milchsäureprozesse, die da ablaufen, wirklich sind sehr, sehr gut. Das Problem ist immer leider, dass die Sachen oft homogenisiert oder pasteurisiert werden, um es haltbar zu machen. Ja. Einfach aus lebensmittelrechtlichen Gründen. Ja, klar. Und dann verlieren die leider wieder so ein bisschen die natürlichen Benefits, die wir haben. Und deswegen war ja früher das Sauerkraut, als man es noch nicht erhitzen musste und so weiter, so gut und so wertvoll. Heutzutage wird es ja erhitzt, einfach um es haltbar wieder zu machen. Das ist ja schlecht, wie bei der Milch, Rohmilch oder nicht Rohmilch. Und das ist leider sehr, sehr schade. Aber die Effekte wirklich von dem nicht erhitzten, fermentierten Gemüse und so, das ist wunderbar. Also diese ganzen Stoffe, wie du eben angesprochen hast, das ist schon toll, ja, was man da machen kann.
Na cool, also deswegen auf jeden Fall nochmal schauen, ob man ein nicht ultra hoch erhitztes Sauerkraut oder ein Kimchi mal findet. Auch frisch, sensationell, genau, lecker, auf jeden Fall der Wahnsinn. Dann lass uns mal zum Thema kommen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der Darm uns steuert. Der Darm ist unser zweites Gehirn. Der Darm bestimmt darüber, wie es uns geht. Auch ob es uns gut oder schlecht geht, ja, auch mental. Da ist die Frage, die Darm-Hirn-Achse. Ja, das ist ja etwas, was auch jetzt herausgefunden worden ist, dass der Darm und das Hirn verknüpft sind über eine Darm-Hirn-Achse. Und was ist das genau und wie funktioniert die?
Also Darm-Hirn-Achse ist quasi die Autobahn, die quasi die Nervenfasern oder die Steuerung, die Verbindung. Man hat früher mal gedacht, dass 90% das Gehirn dem Darm vorgibt, was er machen muss. Also wir haben klar, also das vegetative Nervensystem, den Sympathikus und den Parasympathikus, da erzählt der Ferdinand ja nochmal ein bisschen, warum das so wichtig ist. Und man hat aber jetzt festgestellt, dass eigentlich 70% der Fasern, der Botenstoffe, der Wege der Datenleitung vom Darm ans Gehirn geht. Also es ist genau umgekehrt. Also es ist nicht nur so, dass das Gehirn dem Darm sagt, die Steuerung natürlich vegetativ, ja, sondern eben auch die Hormone, die Neurotransmitter und so weiter. Also da spielt sich unglaublich viel eben biochemisch im Darm ab. Zum Beispiel, einfaches Beispiel, wir haben ja also verschiedene Neurotransmitter wie das Schlafhormon, das Melatonin oder dann auch das Glückshormon, das Serotonin, das sind Botenstoffe im Gehirn. Und wir sehen oft bei Leuten, die depressiv sind, dass die einfach zu wenig Serotonin resorbieren im Darm. Also das Serotonin wird im Darm aufgenommen. Das ist also die Vorstufe des 5-HTP, hat man vielleicht schon mal gehört, 5-Hydroxytryptophan. Und das ist oft so, dass wenn man zu viel zuckerhaltige Sachen zu sich konsumiert oder sogar eine Fructoseintoleranz hat, also Glucose natürlich als Zucker oder auch Fruchtzucker, der oft zugesetzt ist, dann konkurriert der eben am Transporter mit dem 5-Hydroxytryptophan.
Am Serotonin?
Am Darm, an der Darmresorptionsstelle quasi. Also der blockiert die Aufnahme des 5-Hydroxytryptophans in den Körper, in den Kreislauf. Und die Leute haben einen Mangel dann an dieser Aminosäure, die so wichtig ist eben, dass die Serotonin-Synthese funktioniert. Also daraus macht der Körper Serotonin, das Glückshormon. Die Leute sind wirklich fertig, sind schlecht drauf und schlafen auch schlecht, weil eben aus dem Serotonin dann das Melatonin gebindet wird. Also das ist ein einfaches Beispiel. Leute mit Fructoseintoleranz, wenn sie eine Fructoseintoleranz haben, lassen sie ihren Serotoninspiegel messen, entweder im Urin oder lassen sie ein Aminosäureprogramm mal fahren, um zu schauen, wie ist ihr 5-Hydroxytryptophan-Spiegel.
Das bedeutet also ganz konkret, dass der Darm durch zu viel Zuckeraufnahme eigentlich Depressionen, Angststörungen, schlechte Laune auslösen kann.
Ja.
Und wenn ich den Zucker weglasse, ich relativ schnell wahrscheinlich, also außer es ist eine komplette Intoleranz, aber ich einen positiven Effekt haben kann, der dazu führt, dass ich mich wieder deutlich besser fühle, weil ich diese Rezeptorenstellen freimache.
Ja, ja. Das ist genau das Problem. Auch der Glukosetransport selber, der verbraucht ATP. Also wir haben ja vorher beim Leaky Gut drüber gesprochen, dass die Enterozyten einen ATP-Mangel haben. Warum? Mhm. Weil diese Tight Junctions unter ATP-Verbrauch, unter Energieverbrauch aufrechterhalten werden und die Zuckerbestandteile werden mit einem aktiven Transport durch die Darmschleimhaut ins Blut gepumpt. Und wenn wir jetzt dauernd diese ständige Zuckerüberlastung haben, haben wir das Thema, dass wir ein Leaky Gut entwickeln. Warum? Weil einfach die Enterozyten das ganze ATP brauchen, um den Zucker durch die Zelle zu pumpen.
Ja, klar.
Das ist natürlich Wahnsinn. Wir haben ja gesagt, wir sind in einem glykotoxischen Zeitalter. Also wir haben einfach viel zu viel Zuckerkonsum, viel zu viel Zucker, also Fruchtzucker natürlich auch. Und die Leute haben alle ein Thema, dass die eine Zuckerbelastung haben im Darm. Es sind Fruchtsäften zugesetzt in den Süßgetränken und so weiter. Also das ist eine Katastrophe.
Total krass. Wie können wir denn, wenn wir unseren Darm stärken wollen, also jetzt, wir können das Zucker weglassen, schon mal eine sinnvolle Variante, um da vorzugehen. Und wie kann ich zum Beispiel über den Darm auch die Psyche stärken? Und welche Rolle spielt auch das bei der Stressbewältigung, also eine Rolle, was Ernährung angeht? Was ist da die beste Strategie?
Also Stress, einer auch der Hauptauslöser natürlich für Leaky Gut, da geht es dann um die Hypophyse und die Nebennierenrinde, um die ganzen Stresshormone, Adrenalin, Cortisol und so weiter. Und natürlich Zucker weglassen, also wir reden jetzt nicht drum, dass man nicht mehr mal ein Honigbrot essen darf oder in Espresso nicht einen halben Teelöffel Zucker tun kann, aber es gibt ja, unsere Ernährungsberaterin arbeitet sehr oft mit den Bildern, wenn man mal einfach googelt, Zuckergehalt Lebensmittel und sich die Bilder anguckt, wie viel ist in dem Fruchtjoghurt an Zucker, da haben sie 12 Würfelzucker in einem Fruchtjoghurt oder in einer halben Liter Orangensaft 30 Würfelzucker Zucker. Also das ist einfach viel zu viel, diese versteckten Zucker, diese Soda-Pops, wie man als Überbegriff sagt, was einfach viel zu viel quasi konsumiert wird. Und das sind diese versteckten Zucker. Also es geht nicht um jetzt mal hier sich ein Stück dunkle Schokolade gönnen als Belohnung für die Serotonin- und Dopaminausschüttung, sondern es geht einfach um diese wahnsinnige Menge versteckten Zucker, die problematisch sind. Und wenn man es einfach bewusst macht, wenn man einfach mal den Kindern das zeigt, also wir machen ja viele Ernährungsvorträge an den Schulen und so weiter, lassen die Kinder mal schätzen und bringen dann mal mit, wie viel da Zucker drin ist, wenn man da ein Bewusstsein schafft und das umstellt, das wäre schon natürlich ein riesen, riesen Gewinn.
Klappt das, den Kindern schon zu vermitteln, dass Zucker nichts Tolles ist, sondern ein Genussmittel, mit dem man sehr bewusst umgehen muss? Weil besonders, ich will mal ein Beispiel nennen, Kinderschokolade ist für mich immer das Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, es wird immer suggestiert, dass da viel Milch drin ist. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist besonders viel Zucker drin. Und dieses natürlich nicht besonders förderlich ist. Wenn davon ein Kind mal einen in der Woche isst, wahrscheinlich kein Drama. Aber das ist ja eher was dann auch dann tatsächlich mittags mitgegeben wird oder zum Schulbrot oder sowas. Und dann natürlich auch zu Themen führen kann, schon im jungen Alter.
Absolut. Also wir haben ja das Glück, dass wir diese hochpersonalifizierte Ernährung und Ernährungsmedizin nicht nur bei kranken Leuten machen, auch bei natürlich gesunden Leuten, die einfach da präventiv gut aufgestellt sind. Und aufgrund der Expertise haben wir viele Profisportler weltweit, die kommen. Also wir haben Premier League oder Bundesliga, dann die Profisportarten Amerika, PGA, Golf, ATP, also die verschiedenen Bereiche, wo die Leute kommen, die sagen, kannst du mir mit der Ernährung helfen? Ich habe da ein Thema, ich bin immer müde und wie auch so und immer verletzt. Wie kann ich Verletzungsregeneration natürlich schneller machen? Wir haben da also super Erfolge. Wir haben 30% weniger verletzte Profisportler und natürlich, wenn sie verletzt sind, 40-50% schneller gesund. Und das Tolle ist, dass die natürlich immer sagen, ja klar, ihr könnt auch das den Kindern zeigen. Und das ist natürlich immer toll, wenn dann Vorbilder wie berühmte Fußballer dann sagen, schau mal her, also ich ernähre mich so. Wir haben jetzt letzten Sommer ein Fußballcamp gemacht. Das Video verlinkt man mal auch, wo wir dann eben zeigen, also wie tut der oder der Fußballer, der Profi, sich ernähren. Und dann sitzen die Kinder mit so großen Augen da. Und dann zeigen wir denen, also wie essen die denn wirklich? Was frühstücken die? Wie machen die ihren Porridge? Wie machen die Beeren? Wie fermentieren die das Gemüse? Welche Proteine? Welche guten Kohlenhydrate? Und das ist dann so, dann kriegen wir nach so einem Camp die Woche drauf 50 E-Mails von den Eltern, die sagen, was habt ihr mit meinem Kind gemacht? Ich war jetzt mit dem im Supermarkt und wollte die Standardsachen einladen. Da sagt er, nee Mama, das kaufen wir jetzt nicht mehr. Profi XY macht es nämlich so oder so. Der Dr. Schwarz hat es mir gezeigt. Wir durften einen Einblick haben in die Profipläne, wirklich von den Profisportlern. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man dann so einen Impact hat auf die Kids und die es umstellen. Das ist
super gut.
Und ein halbes Jahr später rufen die an und sagen, also Kind, weniger Aufmerksamkeitsstörungen, die Schulnoten sind um ein, zwei Sachen nach oben gegangen. Neurodermitis ist weg. Die Kinder sind gesund. Die hatten vorher immer irgendwie Krankheiten, Asthma oder wie auch immer, Darmthemen. Also das ist natürlich toll, wenn man das so schafft, also in der Vorbildfunktion und mit einem Profisportler zu sagen, hey Kids, schaut mal her, so ernähren wir uns, weil die kopieren alles. Die kopieren die Klamotten, die kopieren den Musikgeschmack, natürlich alle anderen Sachen und natürlich auch die Essgewohnheiten. Also, und das spielt uns natürlich immer ins Brot. Da sind wir auch den Jungs wirklich dankbar, dass die sagen, hey, ich gebe da was zurück, wir teilen es mit euch. Und das ist natürlich für die Kids immer super.
Na, super. Also das ist natürlich, bin ich gerade drauf gekommen, das natürlich auch mit dem starken Vorbild zu kombinieren, die Essgewohnheiten, um da auch mal zu zeigen, der spielt nicht nur gut Fußball, sondern der isst auch so. Und dann, weil ich meine, wenn die das mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, wann auch immer sie das lernen, dann behalten, schützen sie sich halt vor vielen chronischen Erkrankungen, die natürlich durch den Zuckerkonsum entstehen können.
Total.
Und viele Probleme, die halt down the road auch passieren. Ja.
Ja.
Und da wäre auch mal meine Frage.
Und auch, also nur die eine Sache, klar, der Zuckerkonsum, aber sagen wir einfach Fehlverhalten, Fehlernährung, die falschen Sachen, zu stark industrialisierte Sachen, also natürlich nicht nur der Zucker, sondern es gibt eine ganze Palette.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Ich wollte mich gerade fragen, ist es nur der Zucker oder sind es auch andere Sachen, die halt falsch laufen?
Ja.
Also stark verarbeitete, industrialisierte Lebensmittel sicherlich. Aber sag ja noch mal ein paar Sachen, die dem Darm am meisten schaden und auch wenn es individualisiert ist, aber es gibt bestimmt so ein paar Hauptstraftäter im Bereich und vielleicht auch ein paar Sachen, die dem da besonders gut tun.
Die Transfette natürlich, also alles, was so ganz raffineriertes Weißmehlprodukte sind, in Kombination mit der Zuckergeschichte, dann natürlich diese ganzen Energy Drinks, die viel zu viel Koffein enthalten für die Kinder. Ja,
für die Kinder.
Das ist also wirklich zu viel. Und dann natürlich auch die falschen Sachen zur falschen Zeit. Also die Leute frühstücken nicht oder falsch. Das stellen wir natürlich um. Wir gucken, was essen sie, zu welcher Zeit, wie essen sie es. Es ist alles to go. Wir machen alles schnell. Es gibt Riesenuntersuchungen, dass allein die Essgeschwindigkeit schon einen Zucker, also einen Diabetes auslösen kann und nicht. Also wir sagen den Leuten, setz dich hin, kau mal wieder 30 Mal deine Bissen, mach das mal bewusst. Dann nehmen die Leute allein schon ab, weil sie wieder die Nahrungsmittel besser einspeicheln. Und wir gucken halt, also was macht Sinn, Antioxidantien, Ballaststoffe, wie können wir sekundäre Pflanzenstoffe mehr mit reinnehmen. Also das ist auch ganz wichtige Sachen. Wir werden ja immer gefragt, wie ist mein Vitaminprofil, wie sind meine Mineralstoffe? Also da können wir sehr gut testen, Vitamin B1, B12, Folsäure oder Zink, Selen. Aber wichtig sind ja diese sekundären Pflanzenstoffe, die 2000, 3000 Verbindungen, Allicine, Phytoöstrogene und diese ganzen Resveratrole. Also was ist da der Gehalt in der Nahrung? Also das ist wirklich ein riesen Thema.
Ja, Wahnsinnsthema. Mich würde nochmal interessieren, wenn wir über die chronischen Verkrankungen sprechen, welche Verbindung gibt es denn zwischen einer schlechten Darmgesundheit und chronischen Krankungen? Depression haben wir schon gesprochen, aber vor allem Alzheimer und auch Demenz.
Ja.
Da gibt es ja auch viel Themen drum, vielleicht das Thema aufzugreifen, dass ein Diabetes, natürlich ist der Diabetes eine Zuckerkrankheit, aber auch sehr verbunden ist mit dem Thema Demenz und Alzheimer.
Ja.
Dass man davon auch von dem Typ, ich glaube Typ 3 Diabetes nennt man das dann.
Ja, ja.
Alzheimer und Demenz, dass es gar nicht eine degenerative Krankheit ist, die so entsteht, sondern dass sie auch stark aus dem Darm und aus dem Zucker gesteuert wird.
Ja, ist immer, also was wir immer mehr sehen, ist quasi, wir sprechen davon, dass Krankheiten multifaktoriell sind. Es gibt nicht die eine Ursache für diese Krankheiten, sondern es ist immer eine Akkumulation. Beim Diabetes haben wir das Problem, dass ganz viele Stoffe eben im Körper, ganz viele Prozesse, das Bindegewebe, das Interstitium verzuckert wird, also der Körper glykolisiert das, hängt Zuckerketten quasi dran und das Problem ist quasi, dass aus diesen Stoffen unter der Maillard'schen Reaktion quasi, Schiff'sche Base, Maillard'sche Reaktion, dann diese AGs entstehen, diese Advanced Glycolysation Endprodukte. Das ist wirklich die Katastrophe im Körper. Das sind diese Endprodukte, die dann irgendwann nicht mehr regenerativ sind. Und da wissen wir eben, lange zu hohe Zuckerwerte, Fehlernährung, dann ein schlechtes Mikrobiom, schlechte Darmbakterien, schlechte Darmzusammensetzung, Leaky Gut plus eben der Stress noch. Ja. Also das sind dann Faktoren, die dann zusammenspielen, teilweise auch noch Schwermetallbelastungen oder andere Giftstoffbelastungen, die wir akkumulieren, wo wir dann im Ende ein wahnsinnig viel höheres Risiko haben, dann diese Erkrankungen zu entwickeln.
Ja.
Und die Kunst ist eben zu sagen, okay, wie ist dem seine Genetik? Wie sind dem seine Gewohnheiten? Was hat er für Stats, das gucken wir uns alles an und ändern dann die Big Points. Also wir sagen, okay, die drei kritischen Punkte bei ihm ist jetzt das und das und das, das stellen wir um und dann hat er eben signifikant höheres Risiko, präventiv diese Sachen nicht zu entwickeln. Also wenn Sie Alzheimer, Demenz oder solche Sachen, Diabetes in der Familie haben, dann ist es ganz wichtig eben zu überlegen, wie waren die Gewohnheiten, wie sind meine Gewohnheiten, wie sind meine Daten, wie sind meine Werte, um das dann umzustellen. Und da sind wir sehr gut drin, das zum einen zu erfassen mit dem Patienten zusammen und dann mit dem Patienten ein maßgeschneidertes Programm zu entwickeln, dass der da nicht hinkommt.
Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich auch super spannend, wenn man sich überlegt, dass die Darmflora halt an der Stelle einfach eine essentielle Rolle spielt und dass man einfach über die Lebensgewohnheiten präventiv schon sehr stark arbeiten kann.
Ja.
Und da wollte ich dich einfach mal fragen, weil ich habe sehr viel Negatives über Ballaststoffe gehört, also Fiber auch auf Englisch, dass man, also die Carnivore Fraktion sagt, man braucht keinen Fiber. Andere sagen, man braucht ganz viel Ballaststoffe. Und da wollte ich mal wissen, wenn wir jetzt über das Füttern des Darms sprechen, ja, die ganzen Bakterien, die lieben doch Ballaststoffe, oder? Oder ist es einfach nur was durchschiebt und was man einfach nur ausschaltet? Nein,
das ist wirklich genau das Futter für die Bakterien. Es ist immer so, wir haben ja viele Patienten, die machen dann Atkins-Diät und die machen Low-Carb, die machen No-Carb, die machen nur die Fette, die machen Paleo, die machen was auch immer. Und das ist immer kurzzeitig ganz okay. Also man kann Diäten oder auch Fasten, wir machen eine eigene Gesprächsrunde noch übers Fasten, immer sehr, sehr gut für kurzzeitig, aber in der normalen Ernährung, also klar, da müssen wir gucken, wie ist der Kilokalorienverbrauch, was hat er für Krankheiten, was hat er für Intoleranzen und so weiter. Also das wird einmal erfasst und dann kriegen die Leute eine personalifizierte Ernährung, individualisiert, wo genau geschaut wird, wie ist eben der Verbrauch. Haben wir Defizite an Mineralstoffen, an Mikronährstoffen und so weiter. Und klar brauchen die auch Ballaststoffe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber da ist immer die Dosis des Gifts. Da ist es immer schlecht, wenn man sagt, also der darf das gar nicht, ja, der muss das gar nicht, der braucht das gar nicht. Aber wir schauen halt genau hin. Wir sagen, was machen die Oligosaccharide? Braucht man ein bisschen was aus der FODMAP-Richtung? Haben wir irgendwie noch ein SIBO? Haben wir irgendwie einen Candida oder was auch immer?
Also das Candida ist natürlich auch ein Klassiker
unter diesem Thema. Ja, ja, ja. Viele Patienten machen Candida, die Diät, weil es irgendeiner gesagt hat, also ja, der Bekanntenkreis, der Friseur, der Heilpraktiker, die haben gar keinen Candida, ja, aber denken, sie müssen es machen. Und das ist halt immer die Kunst zu sagen, was hat er wirklich für ein Problem oder welche 3, 4 Probleme hat er, der Patient, und was sind die 2, 3 großen, die ihm eben dann krank sein lassen, und wie kann man die ändern, um eben gesund zu werden und dann eben die Gewohnheiten ändern, um gesund zu bleiben. Und da sind wir recht gut drin, den Patienten das zu vermitteln, so dass die es verstehen, ja, und nicht das Gefühl haben, jetzt hat mir der wieder erzählt, belehrend, was ich machen muss.
Super spannend. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte meine Darmgesundheit verbessern, würde ich sagen, einer der Schritte auf jeden Fall Experten aufsuchen, ja, der bei Darmgesundheit helfen kann, um dann vorhin diese ersten Tests zu machen. Ich meine, Wahnsinn, dass man 7.000 Marker oder 3.000 Marker, aber ich weiß nicht mehr, wie viel es waren.
700 aus dem Stuhl, ja,
700 aus dem Blut,
2.000 mittlerweile, das ist unglaublich, ja.
Dass man die messen kann. Ich denke, das ist einfach auch wichtig, da mit dem Experten zusammenzuarbeiten, auch mit der Interpretation natürlich der Daten, weil das einfach so viel ist.
Was mache ich damit? Ja,
genau. Genau.
Ja,
ja. Und dann, aber was wären so deine besten Tipps, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt, ich suche mir jetzt einen Experten, aber ich fange auch schon mal an, meine Darmgesundheit zu
Unbedingt, also wirklich sich hinsetzen, machen Sie ein leichtes Frühstück, ausgewogen, nehmen sich die Ruhe, Handy ausmachen, dann wirklich gut kauen, mal einfach bewusst 30 Mal kauen, ja, also einfach mal jeden Bissen, den man abbeißt, 30 Mal kauen, um zu schauen, wie geht's einem, hat fantastische Effekte, Sättigungsgefühl, stellt sich vorher ein, dann lassen Sie die Rohkost weg nach 16 Uhr, 17 Uhr, ich würde nicht zu viel Salat machen. Die Damen machen das oft so aus
Gewichtsgründen
abends. Ja, ja, genau. Das haben wir eher Gärungs- und Fäulnisprozesse. Und also das sind schon mal ganz, ganz wichtige Sachen. Schauen Sie, dass Sie möglichst oft auch frisch kochen, quasi nicht Fertiggerichte machen. Dann immer ein bisschen aufpassen, dass man, also sehr oft bei Patienten sind zu viel Weizen oder zu viel Kuhmilchprodukte, zu viel, nicht so gut. Da vielleicht schon mal ein bisschen reduzieren, und schauen Sie, dass Sie die versteckten Zucker runterbekommen, also nicht jetzt den Honig oder den halben Löffel Kaffee im Espresso, sondern wirklich die versteckten Zucker. Und da haben sie schon einen Riesenschritt gemacht, und dann gerne mal einen Spezialisten für Darmgesundheit aufsuchen, Meierarzt oder wie auch immer, jemanden, Gastroenterologen. Wir haben eine sehr gute Gastroenterologin im Team, die auch FX-Meyer-Ärztin ist, die sich sehr gut auskennt. Also das kann man auch googeln in der Nähe, je nachdem, wo sie sind, und dann die Gewohnheiten ändern. Das ist das Thema. Bewusst machen, mit dem Experten reden und die Gewohnheiten ändern. Das ist immer das A und O.
Ja, Wahnsinn. Hast du noch ein paar Mythen, die du gerne aufräumen möchtest, so im Bereich Darmgesundheit, so Sachen, die dir ständig vorkommen, wo Leute das sagen, was halt dann gar keinen, also was halt so alle glauben das, aber es ist einfach falsch?
Ja, gibt's ganz viel. Also wir haben oft Patienten, die sagen, also ich nehme jetzt das Mittel, das mir empfohlen worden, was dann zum Beispiel gar nicht passt, weil der ein ganz anderes Thema eben hat. Dann eben beim Leaky Gut, dass wir da nicht Löcher drin haben im Darm, dass da irgendwas passiert. Und dann natürlich auch viel hilft viel. Also viel Rohkost zur falschen Zeit ist natürlich auch nicht gut, sondern das eben quasi dosiert und dann irgendwelche, alles was in eine Richtung starke Einseitigkeit geht, also die Diät ist das Ultimative. Es ist immer individuell zum einen und ausgewogen ist immer möglichst am besten. Also das wären so die Tipps aus unserer Erfahrung.
Ja, super. Ja, vielen Dank für die wahnsinnig spannenden Informationen. Wenn du noch eine Sache ergänzen würdest, das würde mich nämlich interessieren. Gehört der Vagusnerv, gehört der auch zur Darm-Hirn-Achse? Oder wo muss ich den einordnen? Nur kurz zur Erklärung für die Zuschauer. Der Vagusnerv ist meines Erachtens, und ich erkläre es, dann erklärst du es korrekt, ist eine Verbindung, die vom Kopf Richtung Darm und Magen geht, wo wir auch eine Steuerung drüber haben, der aber sehr, sehr nicht liquide ist. Das ist also, das muss man sozusagen durch Aktivität muss man den bewegen, und der führt dazu, dass wir den Parasympathikus, glaube ich, ansteuern können, ne? Aber du erklärst es lieber, du bist der
Experte. Ja, also das ist völlig richtig. Das vegetative Nervensystem funktioniert so, dass wir einen Sympathikus haben und einen Parasympathikus. Und der Sympathikus macht eher die Sachen, bereitet uns auf Kampf vor, also Flucht und Kampf quasi. Der sorgt dafür, dass der Verdauungstrakt runtergefahren wird, die Durchblutung besser ist, Herzschlag besser, dass wir uns auf den Säbelzahntiger springt aus dem Gebüsch, auf den Kampf vorbereiten. Lustigerweise macht der die Magensäure schon hoch. Also der fährt den Darm runter, fährt aber den Magen hoch. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass wir nach dem Kampf uns zurückziehen ziehen und dann Nahrung aufnehmen. Also okay. Der macht beim Darm zwei Sachen, Magensäure mehr, deswegen haben Leute mit viel Stress immer Sodbrennen, weil die natürlich dauernd Magensäure produzieren. Und dann, wenn der Parasympathikus aktiviert ist, nach dieser Flucht- oder Kampfreaktion, dann sind wir ja in der Regeneration, in der Ruhe, also Nahrungsaufnahme, der bringt den Puls wieder runter, lässt uns runterfahren und so weiter. Und ein Teil ist eben der Vagusnerv dieses Bereiches, also sympathische und parasympathische System mit einem Teilbereich des Nervenvagus. Und das ist genau, wie du sagst, also essentiell, dass man dieses Wissen eben auch hat, wenn man über Darmgesundheit redet, dass man sagt, also klar, es ist willentlich, es sind Gewohnheiten, aber es ist auch eben das Unbewusste, aber das kann man sich auch zur Hilfe machen. Und das ist, was wir den Patienten immer auch an erster Stelle beibringen, dass wir sagen, nutz dein vegetatives Nervensystem, zu deinen Gunsten natürlich.
Ja, mega. Vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Gerne, richtig spannend. Und das war wieder eine Folge bei Gesund werden, gesund bleiben mit und bei Dr. Schwartzl. Und wir haben heute über das Thema Darmgesundheit gesprochen. Ich glaube, super spannend. Und ich glaube, der Darm kriegt zu wenig Aufmerksamkeit. Das hatte ich auch schon in der Einleitung gesagt. Und deswegen freue ich mich so, dass wir heute intensiv darüber sprechen konnten. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Kommentar da, ein Like. Abonnieren Sie uns gerne, weil wir sprechen die ganze Zeit über genau solche Themen im Detail. Auch wenn es manchmal, ich sag mal so, manchmal intensiv wird mit den ganzen Fachbegriffen. Gar keine Sorge. Wir gehen in den folgenden Sendungen und auch in den anderen Sendungen immer wieder darauf ein, erklären immer wieder mehr. Und es ist nichts, was man mit einem, ich sag mal, mit 20 Minuten gelöst hat, sondern muss sich da informieren und dann, wenn man sagt, das ist was für einen, einfach einen Fachspezialisten aufsuchen und der erklärt das dann nochmal im Teil. Und wir gehen auch immer wieder auf die ganzen Begriffe ein. Deswegen, wenn man dann ATP hört und dann die ganzen verschiedenen Stoffe und sowas, das ist nicht so schlimm, wenn man in dem Moment nicht weiß, was es ist, sondern es ist eher wichtig, dieses zu verstehen, dass es eine große Komplexität hat und dass man jemanden braucht, der ihm hilft, das einzuordnen, um dann darin voranzukommen und nicht einfach nur zu sagen, das wird schon. Weil das ist genau das, was nicht funktioniert. Wir haben auch ja über raffinierte Lebensmittel, also industriell produzierte Lebensmittel gesprochen. Das, was wir momentan im Supermarkt kaufen können, meistens was sehr, sehr einfach zu zubereiten ist oder was schon fertig zubereitet ist, ist nicht das, was dem Darm hilft, sondern es sind die Sachen, die wir vielleicht noch selber zubereiten müssen, wie unsere Oma gekocht hat. Absolut. Das ist das, was uns hilft. Und da geht es uns darum, dass das da draußen verstanden wird und dass man sich damit beschäftigt. Und es reicht, wenn man nach der Folge 5% Sachen schon mal anwendet. Und wenn man das nächste Mal uns hört, wieder 5%. Und dann ist man irgendwann wirklich bei einem kompletten Bild und geht einem deutlich besser.
Das ist Anliegen, genau, perfekt.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, gesund werden, gesund bleiben mit Dr. Schwartzl. Bis dahin.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.